Ja, vielen Dank, Frau Schröden. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es ist natürlich ein hoher Anspruch, Ihnen da zu helfen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann. Aber eigentlich dachte ich mir, Sie haben ja wahrscheinlich alle das 18. Lebensjahr überschritten und damit sind Sie qua Definition schon mündige Bürger. Insofern könnte ich den Vortrag gleich damit schon beschließen, weil die Definition ist schon gegeben. Das heißt, Sie haben alle Rechte und Pflichten eines Bürgers und sind damit qua Amt mündig. Man kann sogar weitergehen, denn in Deutschland gibt es sogar den Begriff der Strafmündigkeit und der gilt ab 14. Das heißt, unsere Gesellschaft traut jedem 14-Jährigen zu, dass er weiß, was Recht und was Unrecht ist. Also insofern müsst ihr alle Bescheid wissen, müsst ihr eigentlich gar nichts mehr sagen und könnt ihr wieder gehen. War jetzt natürlich nicht der Sinn der Sache und deshalb habe ich versucht, die Definition des mündigen Bürgers mal in Geschichte zu verfolgen und zu belegen, woher sie kommt. Landläufig wird der mündige Bürger dadurch definiert, dass er selbsttätig vernünftige Urteile und Entscheidungen treffen kann und die Mündigkeit ist die Voraussetzung, am aktiven gesellschaftlichen Leben in einem Rechtsstaat teilnehmen zu können. Aber wenn wir jetzt mal auf den Blick der normalen Lebenspraxis werfen, da gibt es so schöne Beschäftigungen wie das Koma-Saufen, was die Jugend betreibt. Das ist jetzt nicht unbedingt als eine mündige Tätigkeit zu betreiben, so zu bezeichnen. Es ist nicht nur Jugendlichen vorbehalten, sondern in Bierzelten und an den Stränden Mallorcas geschieht dies auch. Ein anderes Beispiel ist, dass in Baden-Württemberg gibt es ganze Industrien, die Produkte anfertigen, die extrem teuer sind, die im Vergleich zu manch billigeren Produkt umweltschädlich sind, die bei eigentlicher Anwendung des Zweckes auch mit sehr viel weniger Aufwand zu leisten wären, was dieses Produkt darstellt. Und bei nicht optimaler Handhabung sind diese Produkte auch extrem gefährlich, nicht nur für den eigenen Nutzer, sondern auch für Unbeteiligte. Ich spreche von hochmotorisiertem Gelände und Sportwagen. Also Sportwagen fahren hier nicht auf irgendwelchen Rennstrecken herum, sondern die fahren von zu Hause durch die Tempo-30-Zone ins Büro, dann zum Supermarkt und wieder retour nach Hause. Also man fragt sich, wozu? Dann gibt es wunderbare Geländewagen, die fahren auch nicht durch die Steppen Afrikas, sondern sind auch so gewöhnlich unterwegs, sind 2 Tonnen Gefährt. Das gerne auch mal 15 Kilo schwere Kinder zum Kindergarten bringt. Auch das kann man wenig mit Vernunft begründen. Oder noch ein Beispiel, also es war gerade genannt worden, das sind Menschen in Nadelstreifen unterwegs, die auf den internationalen Finanzmärkten mit dem Geld anderer Leute Geschäfte machen, deren Konsequenzen wir jetzt zu sehen sind. Also sie stürzen eigentlich unsere Weltwirtschaft nahezu ins Chaos. Also auch da ist es mit der Vernunft und der Mündigkeit nicht weit her. Ich sage es nochmal, Mündigkeit ist die Fähigkeit, selbstständig vernünftige Urteile und Entscheidungen zu treffen. Wenn wir jetzt die genannten Beispiele betrachten und dann die Definition der Mündigkeit dagegen halten, dann tut sich da eine Diskrepanz auf. Der Bürger ist zwar qua Definition mündig, verhält sich aber oftmals in seinem Leben äußerst unmündig. Wenn man jetzt diese konträren Verhaltensweisen zuordnen möchte, dann kann man die grob aufteilen in den Bereich der Emotion, des Spaßes und in den Bereich der Vernunft. Sich betrinken verursacht erstmal positive Gefühle, versetzt in Hochstimmung, das Besitzen großer, schneller und luxuriöser Autos macht Spaß und verschafft Anerkennung, das Zocken an der Börse befriedigt die zutiefst menschliche Gier nach einem Mehr und Mehr und das Gewinnen, der Erfolg ist Lustgewinn an sich. Und ganz nebenbei schaffen sich dabei die Voraussetzungen zum Kauf von luxuriösen, schnellen Autos. Das freilich sind immer nur Beispiele. Man könnte auch das in dem uralten Spruch zusammenfassen, alles was Spaß macht, ist entweder ungesund, unsittlich oder verboten. Der mündige Bürger, der sich vernünftig verhält, wäre also im Wesentlichen nur eine große Spaßbremse. Und so wird es bisweilen auch gerne gesehen. Als Beleg dafür nehme ich einen Trend zum vollkommen niveaulosen Unterhaltung, die grassiert. Es ist das Desinteresse an gesellschaftlichen Prozessen und es ist der Kult am Konsum. Das klingt jetzt vielleicht kulturpessimistisch und elitär, aber ich glaube, dass man bis zu einem gewissen Grade auch elitär sein muss. Ich stelle jetzt einfach mal verschiedene Thesen aus. Die eine, die ich jetzt aufstellen möchte, ist, Ich glaube, dass es in hohem Maße notwendig ist, Ziele, die hohe Maßstäbe ansetzen, vor sich zu haben, auch wenn man sie nie erreichen wird. Denn, das ist die These, ich glaube, dass man kein hohes Ziel erreichen kann oder auch kein geringes Ziel erreichen kann, wenn man nicht einen sehr hohen Maßstab ansetzt. Außerdem denke ich, dass vieles sich verständlicher darstellen lässt, wenn man mal die Extreme einfach mal gegeneinander stellt. Das heißt, die Form der Polemik, denke ich, ist einfach gelegentlich mal einfach sinnvoll, um Dinge darzustellen. Ich will eine zweite, wichtigere These aufstellen. Nur die Vernunft schafft die Möglichkeit für den Spaß aller Menschen. Ohne Vernunft ist Spaß nur ein Vergnügen für wenige. Ich will im Folgenden darstellen, weshalb der Begriff des bündigen, ermündigen Bürgers für unsere Gesellschaft der zentrale Begriff ist. Und ich will zeigen, dass unsere freie demokratische Gesellschaft nicht nur ein kostbares, sondern vor allem auch ein sehr fragiles Gut ist. Deshalb komme ich jetzt zur größten, bekanntesten Spaßbremse der Geistesgeschichte, zu Immanuel Kant. Ich sage ein bisschen was zu Kant. Kant, einer der wichtigsten Philosophen der Aufklärung, hat drei Kritiken geschrieben, die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen und die Kritik der Urteilskraft. Ich möchte sie da nicht mit einer langwierigen Exegese quälen, aber er ist doch derjenige, der die Grundlagen eigentlich geschaffen hat, um unseren demokratischen Rechtsstaat überhaupt in dieser Form zu schaffen. Kant hat allerdings auch ein sehr schlechtes Image. Er gilt als moralischer Rigorist, als knochentrockener Mechaniker der Vernunft. Aber ich bin der Ansicht, dass er nach wie vor eben einer der wichtigsten Denker ist. Er hat die philosophischen Grundlagen schlicht unserer Gesellschaft geschaffen. Zum negativen Image von Kant gehört auch, dass dieser Herr Professor nie über seine Heimatstadt Königsberg hinausgekommen ist, also fast nichts von der Welt gesehen hat, über die er so profund geschrieben hat. Kant soll auch ein sehr durchreglementiertes Leben geführt haben, sodass man die Uhr fast nach seinen Spaziergängen hat stellen können. Allerdings ist weniger bekannt, dass dieser Mann in jungen Jahren, der verknöchert dargestellt wird, ich weiß nicht, wenn Sie von Daniel Kehlmann, das eine Buch, die na, über Gauss, genau, gelesen haben, da kommt er auch ganz am Schluss vor als ein alter Mann, der das Wasser nicht halten kann und irgendwie sabbernd in seiner Klause sitzt. Das ist leider das Bild, das von ihm veröffentlicht nachwirkt, aber es ist einfach mehr an diesem Kant dran. In seinen jüngeren Jahren war er bekannt als der galante Herr Magister, der von Frauen umschwärmt wurde, und das ausgerechnet der große Verteidiger der Vernunft in jungen Jahren sein Geld durch Billardspielen verdient hat, das passt auch nicht so recht ins Bild. Egal, die große Leistung besteht eben darin, dass er die Möglichkeiten und die Grenzen des menschlichen Verstandes ausgelotet hat und vor allem, dass es ihm darum ging, herauszukriegen, was kann der Mensch wissen. Und für unsere Frage des mündigen Bürgers ist es jetzt eben wichtig, dass er daraus eine ethische Theorie entwickelt hat. Berühmt, wenig gelesen, seine Kritiken. Aber ich will Sie jetzt nicht auf diese Kritiken stoßen, sondern auf einen kleinen Aufsatz. Dieser Aufsatz hat durchaus auch fundamentale Bedeutung, weil er zusammenfasst, was er in anderen Werken auch geschrieben hat. Der Text ist nur 8 Seiten lang, aber der hatte damals eine Bombenwirkung. Er heißt ganz simpel: Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Ich möchte jetzt mal den Anfang dieses Aufsatzes zitieren, weil er, wie der Titel schon sagt, sehr klar zusammenfasst, was es mit den Begriffen Aufklärung und Mündigkeit auf sich hat. Ich zitiere: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern an der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Sapere aude, das ist der letzte Spruch, den er zusammengefasst hat. Man kann es auch einfach kurz übersetzen mit wage zu wissen. Das ganz Entscheidende in Kants Argumentation ist, dass er davon ausgeht, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, sich seines Verstandes zu bedienen. Und das heißt, jeder Mensch ist für sein Verhalten auch verantwortlich. Kant spricht von einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Man muss das auch in einem historischen Kontext sehen. Im 18. Jahrhundert gab es bis zur französischen und amerikanischen Revolution fast ausschließlich absolutistische Staaten, die ihren Bürgern jede politische Mitwirkung abgesprochen haben. Es gab auch noch die sogenannte Leibeigenschaft von Bauern. Das heißt, die Arbeitskraft eines Bauern und seiner Familie gehörte dem Adligen. Das heißt, Leibeigenschaft war nichts anderes als eine moderne Form der Sklaverei. Damals war es also nicht selbstverständlich, dass Bürger sich eigene Gedanken über die politische Zukunft machen konnten. Eine ganz wichtige Rolle spielte dabei natürlich auch die Macht der Kirche. Die Kirche hatte sowohl weltliche Macht, es gab Fürstbischöfe mit weltlicher Macht, aber vor allem ging es um die geistige Macht. Die moralische Deutungshoheit, wie man heute schon sagen würde, lag bei den Kirchen. Und die verteidigten natürlich auch das sogenannte Gottesgnadentum. Die meisten Monarchen gründen ihren Machtanspruch auf den Willen Gottes. Selbst die heutigen Monarchien begründen ihre Existenz letztendlich so, auch wenn sie keine weltliche Macht mehr haben. Es geht also um die Legitimierung weltlicher Macht durch die Autorität der Kirche. Deshalb haben französische Aufklärer auch vehement gegen die Kirche argumentiert. Berühmt ist daher der Ausspruch Denis Diderots, zitiere, die Menschen werden niemals frei sein, bevor man nicht den letzten König mit den Eingeweiden des letzten Priesters erdrosselt hat. Ging also durchaus erbärmlich zu. Ich darf auch darauf hinweisen, dass die Äußerungen Diderots zu seiner Zeit recht mutig waren, denn die Macht lag bei denen, die er kritisiert hat. Von der Demokratie war man noch eine ganze Weile entfernt, über ein Jahrhundert. Demokratische Formen gab es in eingeschränkter Form vorher nur im antiken Griechenland und in Rom. Und selbst in Deutschland sind die ersten vagen Formen der Demokratie im 19. Jahrhundert eingeführt worden. Und da galt noch das Dreiklassenwahlrecht. Das heißt, der Adel und das reiche Großbürgertum hatten mit ihren Stimmen mehr Gewicht als die versammelte Arbeiterschaft. Eine nach heutigen Maßstäben halbwegs ernstzunehmende Demokratie gab es in Deutschland erst nach dem Ersten Weltkrieg und das auch nur ein Jahrzehnt lang etwa, bis Hitler 1933 die Macht übernommen hat. Danach ging es erst wieder nach dem Kriege weiter. Also das heißt, in Westdeutschland gibt es Demokratie erst seit 60 Jahren, im Osten erst seit rund 20 Jahren. Ich weise deshalb darauf hin, weil die wichtigsten Gedanken der Aufklärung, ihre politische Umsetzung, ja erst vor kurzer Zeit erfahren haben. Das heißt, der Gedanke ist furchtbar alt, die Umsetzung relativ neu. Wir empfinden unsere Demokratie heute als etwas Selbstverständliches. Historisch betrachtet ist sie alles andere als selbstverständlich. Deshalb finde ich es auch als absolut besorgniserregend, wenn viele Menschen sagen, Politik interessiere sie nicht. Ich fürchte, viele wissen gar nicht, dass sie damit gleichzeitig sagen, ihre eigene Freiheit interessiere sie nicht. Aber ich werde darauf später nochmal zurückkommen, zu Kant. Wenn damals zu seinen Zeiten dem überwiegenden Anteil der Bevölkerung nicht zugestanden wurde, sich über seine eigene politische und gesellschaftliche Situation überhaupt Gedanken machen zu dürfen, dann ist es nachvollziehbar, dass sich bei den Menschen nicht das Bewusstsein dafür entwickelt hat, sich eigene Gedanken überhaupt machen zu können. Kant musste also erst einmal an das Selbstbewusstsein der Bürger appellieren. Kant steht da natürlich nicht allein mit seinen Gedanken. Die Aufklärung hat viele Köpfe, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Voltaire, Gotthold Ephraim Lessing und viele, viele andere. Kant aber hat in systematischer Weise sehr viele theoretischen Grundlagen für unser Rechts- und Staatsgebilde gelegt, die heute immer noch wegweisend sind. Der wichtigste Gedanke dabei ist sicherlich die Autonomie des Menschen. Eben jene Fähigkeit, selbst zu erkennen, was moralisch richtig und was falsch ist. Nur wer selbst in der Lage ist, sich sein eigenes Urteil bilden zu können, ist tatsächlich frei. Kant sagt, dass jeder Mensch diese Fähigkeit besitzt. Die Fähigkeit, sich eigene Urteile bilden zu können, ist für Kant eines der wesentlichen Merkmale, die den Menschen überhaupt zu einem Menschen machen. Freiheit ist damit ein Wesenszug des Menschen. Daraus ergibt sich auch, dass Freiheit nicht etwas ist, was einem von einem anderen, zum Beispiel von einem Staat, gewährt werden kann. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Nach Kant definiert sich der Staat nur durch die Schutzfunktion für seinen Bürger. Der Staat ist nur ein ordnendes Instrument, um die natürlichen Freiheitsrechte eines jeden Einzelnen zu schützen. Das heißt dann aber auch, dass jeder Einzelne die Verantwortung dafür hat, darauf zu achten, dass diejenigen, die den Staat lenken, nichts tun, was die Freiheit des Einzelnen gefährdet oder ihm sonst irgendwie schadet. Hier kommt wieder der mündige Bürger ins Spiel. Wer sich selbst als freier Mensch wahrnimmt, dem kann es nicht gleichgültig sein, was in der Gesellschaft, in der er lebt, passiert. Das waren damals durchaus revolutionäre Gedanken, die heute nichts an Aktualität verloren haben. Und Kant hat durchaus auch konkret politisch argumentiert. Ich darf nochmal aus dem Aufsatz »Was ist Aufklärung?« zitieren. Ein Mensch kann zwar für seine Person und auch alsdann nur auf einige Zeit in dem, was ihm zu wissen obliegt, die Aufklärung aufschieben, aber auf sie Verzicht zu tun, es sei für seine Person oder noch mehr für seine Nachkommenschaft, heißt, die heiligen Rechte der Menschheit zu verletzen und mit Füßen treten. Was aber nicht einmal ein Volk über sich selbst beschließen darf, das darf noch weniger ein Monarch über das Volk beschließen. Kant formuliert hier ganz klar, dass es für den Bürger nicht nur die Möglichkeit gibt, sich in die Angelegenheiten seiner eigenen Gesellschaft, in die seinen eigenen Staat betreffen, mit denen auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen, sondern sogar die Pflicht. Nicht handeln ist eben auch handeln. Wer nichts tut, ermöglicht nur anderen, etwas zu tun, und damit ist auch Passivität eine Form des Handelns, die im Zweifelsfall sich negativ auswirken kann. Aus der Möglichkeit, Erkenntnis zu gewinnen, leitet Kant die Pflicht ab, auch moralisch zu handeln. Denn Kant hält die Fähigkeit, moralisch urteilen zu können, für eines der wichtigsten Merkmale des Menschen. Sie gehört zu seiner Natur. Ich wiederhole das ein bisschen, aber ich denke, das ist relevant, das ist der zentrale Gedanke schlechthin. Wer hinter den Möglichkeiten seines Menschseins zurückbleibt, verletzt damit auch seine eigene Würde. Wer also sagt, was in unserer Gesellschaft vorgeht, interessiert ihn nicht, der verletzt damit die Menschenwürde. Sprich, wer sich vor dem Fernseher vorlaufen lässt, wer nicht zur Wahl gehen lässt oder Politik einfach doof findet, schadet nicht nur sich selbst, sondern der ganzen Gemeinschaft. Das gilt aber auch für Politiker, die nur an ihre eigene Macht und an ihren Posten denken. Und das Gleiche gilt auch für Bankmanager, die riskante Geschäfte machen, ohne sich um die Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft zu kümmern. Der Begriff, den man heute dafür verwendet, ist eigentlich der des asozialen Verhaltens. Wobei Kants Analyse ja tiefer geht, als das, was der Begriff asoziales Verhalten beschreibt. Denn Kant geht es um die Würde der Menschheit, die jeder Einzelne in sich selbst als Individuum repräsentiert. Salopp formuliert, wer sich verhält, wie gerade beschrieben, beschämt nicht nur sich selbst, sondern es ist eine Schande für die Menschheit. Und Kant geht noch einen Schritt weiter. Er bezieht auch die Wirkung auf die Nachkommenschaft mit ein. Jedes Handeln muss auch vor den Generationen nach uns verantwortet werden, weil diese die Folgen unseres Handelns oder auch Nichthandelns zu tragen haben. Heute würde man das als Nachhaltigkeit in der Politik bezeichnen. Der kleine Abschnitt, den ich eben zitiert habe, enthält also eine ganze Menge grundsätzlicher Überlegungen, und der Schlusssatz enthält gleich zwei weitere für damalige Verhältnisse revolutionäre Thesen. Ich zitiere den Satz deshalb nochmals: Was aber nicht einmal ein Volk über sich selbst beschließen darf, das darf noch weniger ein Monarch über das Volk beschließen. Die eine These ist, dass es für die Existenz einer absolutistischen Monarchie keine moralische Begründung gibt. Starker Tobak damals, wenn man bedenkt, dass Kant in einer absolutistischen Monarchie lebte. Die zweite These ist noch spannender, denn er sagt, was aber nicht einmal ein Volk über sich selbst beschließen darf. Damit formuliert Kant das Konzept auch der Volkssouveränität, das heißt, jede Form der Regierung muss durch das Volk legitimiert sein. Das ist genau das, was in einer modernen Demokratie durch freie Wahlen garantiert werden soll. Kant hat das 1784 veröffentlicht, also noch 5 Jahre vor der Französischen Revolution. Sie fragen sich vielleicht, warum ich auf diesem kleinen Abschnitt von Kant so lange rumreite. Es gibt im Wesentlichen 3 Gründe dafür. Erstens, weil in diesem Abschnitt die ganz entscheidenden Kriterien für den demokratischen Rechtsstaat modernen Vorbildes formuliert werden. Zweitens, weil es in der Philosophie natürlich auch weitergegangen ist und Kants Auffassungen auch sehr stark kritisiert worden sind, Trotzdem glaube ich, dass seine Thesen auch heute noch relevant sind. Und drittens, schließlich, weil die Grundlagen unserer Demokratie auch heute durch viele Faktoren gefährdet sind. Da ist die Globalisierung mit ihren wirtschaftlichen Verflechtungen, die politisches Handeln national und international immer schwieriger werden lassen. Und nicht zuletzt geht es auch um die Frage, ob wir noch die richtige Haltung zu unserer Gesellschaft haben oder ob eine Mischung aus Desinteresse und Unvermögen unsere jetzige Form des Zusammenlebens gefährden könnte. Der amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman fordert deshalb sogar eine zweite Aufklärung. Ich will mich jetzt mit den beiden letztgenannten Gründen weiter beschäftigen, also zunächst mit der Frage, haben Kants Thesen denn heute noch nach über 200 Jahren überhaupt noch Bestand? Ein wesentliches Merkmal der Aufklärung ist, dass sie an die Weiterentwicklung der Menschheit glaubt. Gerade im 18. Jahrhundert gab es ein breites wissenschaftliches Interesse und es gab neue Erkenntnisse. Das heißt, man hat geglaubt, wenn man nur weiter forscht, dann wird man alles in der Welt irgendwann erklären können. Und genauso ist man auch davon ausgegangen, dass sich der Mensch als moralisches Wesen weiterentwickelt. Und der technische und wissenschaftliche Fortschritt scheint auch ungebremst nach wie vor. Man hat den Eindruck, wenn man genügend Geld in die Forschung steckt, wird sich schon alles irgendwie lösen lassen. Die größte Skepsis herrscht aber darüber, ob der Mensch tatsächlich ein Wesen ist, das so klar erkennen kann, was richtig und was falsch ist. Wie Kant sich das so vorgestellt hat, ob das wirklich geht. Das ist der Hauptkritikpunkt, der dann an ihm geübt worden ist. Ist der Mensch tatsächlich ein so rationales Wesen, dass man von ihm durch und durch ein vernünftiges Verhalten überhaupt erwarten kann? Nein, der Mensch ist keineswegs sein Wesen, lautet die Kritik. Denn der Mensch sei bestimmt von seinen Trieben und Neigungen. Sobald der Mensch in einer Frage ein Eigeninteresse hat, dann wird er egoistisch und vergisst das Gemeinwohl. Eine nicht unberechtigte Kritik, schauen Sie aufs Wirtschaftsleben, da ist es geradezu das Prinzip, dass das eigene Interesse vor das des anderen gestellt wird. Ein Manager wird daran gemessen, dass er Gewinn macht, und zwar mehr als sein Konkurrent. Und vor allem, was treibt einen Menschen dazu, immer mehr und immer mehr Geld zu scheffeln, sodass man den Eindruck bekommt, dass Geld sei der Zweck an sich und nicht ein Umzu? Wie kommt man als Manager einer nahezu bankrotten Bank darauf, die Staatshilfen erhalten hat, auf die Idee, noch dicke Boni einzustreichen? Die Reichtümer auf der Welt sind ja bekanntermaßen sehr unterschiedlich verteilt. Die sogenannte Globalisierung scheint diesen Prozess sogar noch zu verschärfen. Wie kann es also sein, dass in einer Welt, in der es theoretisch genügend für alle zu essen gibt, Millionen Menschen verhungern? Insgesamt entsteht der Eindruck, dass der Mensch als freies Wesen in erster Linie auf seinen eigenen Vorteil bedacht sei. Also Philosophen wie Nietzsche haben durchaus dieses vertreten und in der französischen Philosophie wurde dieser Gedanke weitergetragen. Es ist eigentlich der beherrschende Gedanke, der diskutiert worden ist über den freien Willen und ob diese Vernunftgläubigkeit, die in der Aufklärung geäußert worden ist, ob die überhaupt noch ein tragbares Konzept ist angesichts der Entdeckungen, die man in der Psychologie zum Beispiel gemacht hat. Also, dass man sich gegenseitig übers Ohr haut, das mag man sich noch unter Rubrik normales Gewinnstreben verbuchen, aber vielleicht glaubt man, der Mensch würde sich halt irgendwie verbessern. Was viele Philosophen am Menschen verzweifeln lässt, ist aber seine ungezügelte Gewalt gegen seine Mitmenschen. Das ist der Punkt, der nun wirklich gar nicht zu erklären ist über die Aufklärung. Den ersten Schock löste die Französische Revolution selber aus. Nicht, dass es in den Jahrhunderten zuvor nicht auch schon monströse Gewaltexzesse gegeben hätte. Im Gegenteil, die Geschichte der Menschheit ist eine einzige Kette von Gewaltorgien. Der entscheidende Unterschied ist, dass die Französische Revolution mit den Idealen der Aufklärung begonnen wurde. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das war das Motto der Revolutionäre. Der freie Mensch ist der gute Mensch, das war die These. Keiner sollte nur auf Kosten der anderen leben, der Adel sollte seine Privilegien verlieren. Die Früchte der Arbeit sollten allen zugutekommen und nicht nur den ausbeuterischen Fürsten und Königen. Friedrich Schiller war zunächst begeistert von der Revolution. Es war der Triumph des vernunftbegabten Menschen über die Macht der ungerechten Verhältnisse. Das heißt, genau das, was die Aufklärung forderte, war innerhalb kürzester Zeit in Realität umgesetzt worden. Es war der seltene Fall, dass ein intellektuelles Projekt sich in ein reales gesellschaftliches Experiment verwandeln konnte. Allerdings, die Bilanz Wissens war bestenfalls durchwachsen. Zwar wurde das bestehende Unrechtsregime abgesetzt und nach der Französischen Revolution war auf Dauer gesehen auch das Ende der absolutistischen Monarchien eingeläutet. Aber das hat noch Jahrhunderte gedauert. Aber um welchen Preis wurde dieser Regimewechsel durchgezogen? Was nahezu sofort nach dem erfolgreichen Auftakt der Revolution geschah, war, dass sich gleich Kämpfe um die richtige Lehre, um die Ausrichtung der Revolution entwickelten. Wer hat die bessere Theorie und vor allem auch, wer hat letztendlich die größere Macht? Das waren die Fragen, um die die Revolutionäre dann auch gestritten haben und das eben nicht nur mit Worten, sondern mit größter Gewalt. Tausende wurden hingerichtet. Die Freiheit sollte das höchste Gut sein, doch das Symbol der Revolution wurde die Guillotine. Das ist übrigens eine Ironie der Geschichte mit der Guillotine. Sie wurde hängt auch direkt mit der Aufklärung zusammen, denn diese Hinrichtungsmaschine wurde eingeführt auf Drängen eines Arztes namens Guillotine und dieser Arzt verfolgte damit einen humanitären Zweck. Er wollte andere, noch grausamere Hinrichtungsmethoden durch diese Maschine abschaffen. Aber nicht nur, dass die Guillotine zum Symbol der Grausamkeit wurde, fast noch schlimmer, sie wurde zum Sinnbild für eine fast industrialisierte Form der Massenhinrichtung, sozusagen eine rationale, also vernünftige oder vielleicht wohl doch besser rationelle Hinrichtungsmaschine. Die Nachfahren dieses Arztes haben sich übrigens umbenannt. Kann man nachvollziehen. Also klar, dass der Aufklärer Kant auch ziemlich schockiert war über das, was in Frankreich ablief. Aber Kant war keineswegs ein naiver Mensch. Er hat selbst immer betont, dass das menschliche Handeln stets von der Psychologie bestimmt sei. Doch er glaubte, dass der Mensch zumindest bei entsprechender Anstrengung weitestgehend zu rationalen Urteilen kommen kann. Aber wie sieht es mit der moralischen Weiterentwicklung des Menschen aus? Ausgerechnet das große aufgeklärte 20. Jahrhundert war eines der blutigsten Jahrhunderte. Zwei Weltkriege, Massenmord an den Juden, all das eigentlich noch viel brutaler als zuvor. Und das in einem Zeitalter, in dem man vom mündigen, aufgeklärten Bürger eigentlich ausgegangen ist. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, schrieb Goethe in seinem Gedicht Das Göttliche und weiter heißt es dort. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Gemessen an dieser Maxime hat sich der Mensch wohl kaum weiterentwickelt, schon gar nicht zum Besseren. Scheint sich vielmehr der Satz des englischen Staatstheoretikers Thomas Hobbes zu bewahrheiten, der da sagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Vorwurf gegen die Anhänger der Aufklärung war, dass sie von der optimistischen Annahme der Veränderung oder genauer gesagt der moralischen Verbesserung menschlichen Handelns ausgegangen sind. Vielleicht wird der Mensch durch wissenschaftliche Erkenntnisse klüger, besser, aber wird er durch sie nicht, so lautet die Kritik. Und gerade die modernen Wissenschaften stellen Kants Position weiter in Frage. Es sind vor allem die Erkenntnisse, wie gesagt, der Psychologie, die Zweifel aufkommen lassen. Der Mensch werde vor allem durch die Umstände, in die er hineingeboren wird und durch seine Erziehung bestimmt. Das Bedürfnis, Hunger und Durst zu stillen, der Sexualtrieb, Kindheitserlebnisse und all das würden das menschliche Handeln weit stärker bestimmen als die menschliche Vernunft. Auch durch die moderne Hirnforschung wird das Prinzip des freien Willens, das ja die grundlegende Idee der Aufklärung ist, bisweilen in Frage gestellt. Die Grundfrage, ist der Mensch nun wirklich Herr seines eigenen Handelns, ist nach wie vor umstritten. Der Ort, an dem die beiden unterschiedlichen Auffassungen von den Prinzipien menschlichen Handelns aufeinandertreffen, sind vor allem die Gerichte. In unserem Rechtssystem geht man davon aus, dass der Mensch nicht nur weiß, was er tut, sondern man geht sogar davon aus, dass er weiß, was rechtlich zulässig ist. Es gilt der Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist angesichts unseres etwas verworrenen Rechtssystems ein relativ kühner Grundsatz. Aber nun gut. Der Grundgedanke ist aber ein ganz kantischer. Jeder Bürger verfügt über ein moralisches Empfinden, das er mit allen Mitbürgern teilt. Das ist also verallgemeinerbar. Das ist das Entscheidende. Moralische Vorstellungen sind nichts vollkommen Individuelles, sondern sie müssen verallgemeinerbar sein. Es wäre ja auch völlig sinnlos, moralische Vorstellungen zu hegen, die kein anderer Mensch mit einem teilt. Der Staat geht also von einem allgemeinen Rechtsverständnis seiner Bürger aus. Nur mit dieser Annahme, dass jeder weiß, was richtig und was falsch ist, kann man überhaupt auf die Idee kommen, einen anderen Menschen anzuklagen oder gar zu verurteilen. Das Gericht wird deshalb immer auch der Frage nachgehen, ob der Angeklagte überhaupt schuldfähig ist. Das heißt, ob er aufgrund seiner psychischen Disposition in der Lage ist, rationale Entscheidungen zu treffen. Nur wer in der Lage ist, Verantwortung für seine Tat zu übernehmen, der ist auch strafmündig. Praktisch gesehen muss man einfach sagen, an einem gewissen Punkt wird halt ein Strich gezogen, an dem man sagt, trotz psychischer Einflüsse ist der freie Wille immer noch vorhanden. Das ist die Grundlage dafür, Recht zu sprechen. An diesem Punkt wird auch klar, dass wir in unserer Gesellschaft um die Anerkennung zentraler Vorstellungen der Aufklärung nicht herumkommen. Ein Zusammenleben im demokratischen Rechtsstaat ist ohne den mündigen Bürger nicht denkbar. Nur wenn jeder jeden anderen ohne Abstriche ernst nehmen kann, ergeben Recht und Demokratie überhaupt einen Sinn. Ich komme deshalb für mich zu der Überzeugung, dass wir auch, wenn es erhebliche Zweifel am Konzept des mündigen Bürgers gibt, wir ohne dieses Konzept nicht auskommen. Selbst wenn man so radikal wäre und sagen würde, aufgrund der geschichtlichen Erfahrung, aufgrund der Erkenntnisse der Psychologie und aller weiterer Erkenntnisse, die sich daraus ergeben haben, wenn man also zu dieser radikalen Aussage käme, den mündigen Bürger gibt es nicht, selbst dann müsste man an der Annahme der Existenz des mündigen Bürgers festhalten, weil ohne ihn unsere Gesellschaft nicht lebensfähig wäre. Ich stelle deshalb, ich sage es nochmal, die These auf, egal ob es ihn gibt oder nicht, der mündige Bürger ist eine notwendige Arbeitshypothese für den demokratischen Rechtsstaat. Mit dieser Relativierung bin ich wahrscheinlich noch nicht einmal so weit von Kant weg, wie es auf den ersten Blick scheint. Kant war sich durchaus bewusst, dass er einen hohen Anspruch an den Menschen formuliert und er ging davon aus, dass Mündigkeit nicht einfach ein Zustand ist, sondern ein immerwährender Prozess. Das heißt, es bedarf der ständigen geistigen Anstrengung, um sich diese Mündigkeit auch weiter anzueignen. Ich will deshalb, also das heißt, die Grundvoraussetzung geht er von der Idee der Freiheit aus, aber er sieht es durchaus in einem prozessualen Zusammenhang, diese Mündigkeit an der Erfahrung, an der Empirie des normalen, wirklichen Lebens weiterzuentwickeln. Das heißt, also sprich, der Begriff der Erfahrung ist für ihn relevant. Nur durch Erfahrung kann man auch mündige Entscheidungen treffen. Also es reicht nicht nur zu sagen, ich bin Mensch, ich bin daher mit der Idee der Freiheit geboren, sie ist mir inhärent und deshalb weiß ich, wo es lang geht. Sie ist die Voraussetzung für die Möglichkeit, die Entscheidungsfähigkeit anzueignen. Ich möchte deshalb nochmal auf Kants Aufsatz zurückkommen und nochmal zitieren. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gern zeitlebens unmündig bleiben. Und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Das heißt also, er hält den Menschen schon dafür verantwortlich, dafür, dass er seine Mündigkeit auch entwickelt. Oder anders formuliert, selber schuld, wer blöd ist. Mal übersetzt dieser Zitat. Und damit würde ich jetzt einfach mal sagen, sind wir im Hier und Jetzt. Ich will darüber reden, wie es um den mündigen Bürger heutzutage steht. Nicht zum Besten, sagen viele Kritiker. Ich hatte vorher schon mal auf den amerikanischen Medienwissenschaftler Neil Postman angesprochen, der von der Notwendigkeit einer zweiten Aufklärung spricht. Postman sorgte Mitte der 80er Jahre mit seinem Buch »Wir amüsieren uns zu Tode« für Schlagzeilen. Postman prangerte dabei vor allem die Macht des Kommerzfernsehens in den USA an. Seine These war, dass Fernsehen mit seiner Dauerunterhaltung den Menschen buchstäblich verblöde. Er fasst das in dem inzwischen berühmten Zitat zusammen: Fernsehen wurde nicht für Idioten erschaffen, es erzeugt sie. Kann man durchaus was abgewinnen dieser These. Von Postman stammt auch der Begriff des Infotainments, also der unterhaltsamen Präsentation von Informationen. Interessant ist, dass der Begriff Infotainment heute positiv besetzt ist. Man spricht gerne von zuschauergerechter Informationsvermittlung. Das heißt, man passt sich in der Berichterstattung den Erwartungen und den geistigen Möglichkeiten des Zuschauers an. Postman sah im Infotainment allerdings keineswegs etwas Positives. Er schreibt, problematisch am Fernsehen ist nicht, dass es uns unterhaltsame Themen präsentiert. Problematisch ist, dass es jedes Thema als Unterhaltung präsentiert. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, denn hier geht es darum, was mit Information passiert. Bis vor wenigen Jahrzehnten hat man sich vor allem damit beschäftigt, wie man an Informationen überhaupt herankommen kann. Informationen geben oft einen entscheidenden Wissensvorsprung, man kann besser Entscheidungen treffen, ist logisch. Berühmt wurde der Satz, Wissen ist Macht. Er geht auf den englischen Philosophen Francis Bacon zurück. Er lebt im 16. und 17. Jahrhundert und gilt als einer der frühen Aufklärer. Der Satz gilt heute wohl immer noch, doch die Perspektive ist heute anders. Es ist nicht mehr sonderlich schwierig, an Informationen zu kommen. Es geht immer mehr darum, aus der Fülle der Informationen etwas Vernünftiges herauszuziehen. Erst wenn man wichtige von unwichtigen Informationen trennen kann, ist es überhaupt möglich, sie sinnvoll einzusetzen. Von Neil Postman beginnt die Zeit, in der sich der Informationsbegriff wandelt, mit der Erfindung des Telegraphen. Ich zitiere nochmal ein Stückchen. Besonders die Telegrafie gab der Idee der kontextlosen Information ihre Legitimation. Der Vorstellung also, dass der Wert von Information nicht notwendigerweise ihrer Bindung an irgendeine Funktion im Bereich des Gesellschaftlichen oder Politischen abhing. Sie kann für sich bestehen, einfach als Mittel zur Befriedigung der Neugierde. Durch den Telegrafen wurde die Information zu einer Ware, zu einem an sich ersehnenswerten Ding, unabhängig von seinen möglichen Zwecken oder Bedeutungen. Das ist entscheidend. Das heißt, es ist ein Ding, eine Ware und man kann sie auch ohne weiteren Kontext einfach konsumieren. Das ist nun schon eine ganze Weile her mit dem Telegrafen. Heute ist die Informationsvermittlung durch das Internet revolutioniert und die Probleme, die Postman in Bezug auf das Fernsehen beschreibt, haben sich durch das Internet potenziert. Sie werden sich vielleicht fragen, wo liegt das Problem? Je mehr Informationen es gibt, desto besser. Man könnte auch sagen, aus dieser riesigen Informationsflut suche ich einfach mal das raus, was mich interessiert und um den Rest muss ich mich eben nicht kümmern. Aber genau darin liegt das Problem. Die Fülle der Informationen macht es sehr schwierig, richtige von falschen Informationen zu scheiden. Oft ist die Quelle einer Information nicht nachvollziehbar, noch öfter liegt aber das Problem beim Nutzer, weil ihm die Quelle egal zu sein scheint. Doch immer hört man den Satz, ich habe es im Netz gelesen. Also, Entschuldigung, ich sage jetzt einfach mal, das hat als Quelle ungefähr noch nicht einmal das Niveau einer Latrinenparole, weil bei einer Latrinenparole kennt man immerhin das Klo, wo man es abgeschrieben hat. Das ist im Netz manchmal gar nicht mehr so möglich. Ich komme jetzt zu einem Beispiel, reite auf dem auch ein bisschen herum, aber ich glaube, an dem lässt sich es auch ganz gut beschreiben, weil es einerseits sehr positive Aspekte hat, aber in diesem Positiven, was es hat, auch eine große Gefahr birgt. Ich will jetzt über Wikipedia kurz sprechen. Es finden sich darin viele brauchbare Informationen, aber es ist kaum nachvollziehbar, woher die Informationen kommen. Die Autoren schreiben in der Regel anonym und es gibt keine verantwortliche Redaktion. Ob irgendwo Unfug steht oder nicht, hängt davon ab, ob irgendjemand, der zutreffende Informationen hat, Falsches korrigiert oder auch nicht. Gerade Artikel über Firmen oder Personen oder auch politische Themen werden gerne von Leuten, die ein eigenes Interesse haben, überarbeitet. So heißt es gerne. Man könnte auch sagen, die Artikel werden manipuliert. Man versucht zwar solche Manipulationen dadurch einzuschränken, dass dokumentiert wird, wann und durch welchen Nutzer die Veränderung vorgenommen worden ist, aber die Grundproblematik bleibt, denn die Autoren bleiben für den Nutzer nach wie vor anonym, weil sie sich hinter Pseudonymen verstecken. Außerdem weiß ich nie, welche Expertise ein Autor für ein bestimmtes Thema hat. Das Hauptproblem an Wikipedia stellt für mich aber auch diese vollkommene Willkür innerhalb des Systems dar. Es ist eine Anhäufung von Informationen ohne eine halbwegs sinnstiftende Ordnung. Ich will zwei Beispiele nennen. Am Samstag habe ich mich nochmal dran gesetzt an den Computer für diesen Vortrag und habe dann mal Wikipedia angeklickt. Und da gibt es auf der Startseite immer so eine Rubrik, was passiert da? also irgendwelche Daten, irgendwelche Menschen sind da zur Welt gekommen, geschichtliche Ereignisse, alles Mögliche ist ja ganz hübsch. Heute klickt man drauf, ist eigentlich eine schöne Erfindung. Am Samstag war der 8. Mai. Ich lese jetzt einfach mal die Liste vor, die da drauf stand. 1360, mit dem Frieden von Bretigny wird zwischen Eduard III. Von England und Johann II. Von Frankreich das Ende der ersten Phase des Hundertjährigen Krieges beschlossen. 1880, der Romancier Gustave Flaubert, Madame Bovary, stirbt. 1910, Mary Lou Williams, über Jahrzehnte eine bedeutende Pianistin, Komponistin und Arrangeurin des Jazz, kommt zur Welt. 1980, die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt, dass die Pocken weltweit ausgerottet sind. Auch schön. 1985, in seiner Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa, prägt der deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker den Begriff der Befreiung vom Nationalsozialismus. Fällt Ihnen da irgendwas auf? Also mir fällt da auf, dass zwischen 1910 und 1980 offenbar kein wichtiger 8. Mai gewesen ist. Und geradezu absurd ist es, dass das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa nur im Zusammenhang mit der Rede Richards von Weizsäckers genannt wird. Für mich ist das beliebig, das ist unsystematisch und es ist lückenhaft. Ein anderes Beispiel, ich bin politischer Redakteur, es war in der Einführung genannt worden und ich mache auch sehr viel Verkehrspolitik, beschäftige mich mit dem Thema Stuttgart 21, ein über Jahre sehr strittiges politisches Thema, und habe dann mal auf den Artikel dort geklickt. Und das ist nicht uninteressant, was da steht. Erstmal erstaunt man über die Fülle des Materials. Es ist wahnsinnig viel. Sie haben enorm viel Arbeit reingesteckt. Und die wesentlichen Angaben, die scheinen auch zu stimmen. Und es sind auch sehr viele Quellenangaben dabei. Auch schön. Aber es zeigt sich, dass die Quellen sehr oft aus der zweiten Hand sind. Sprich, es sind sehr, sehr viele Zeitungsartikel. Da ist auch nichts gegen einzuwenden, denn in Zeitungsartikeln steht oft viel drin, was vorher sonst nicht veröffentlicht worden wäre. Dann gibt es viele Daten, die von der offiziellen Homepage des Projektes heruntergeladen worden sind. Da darf man sich dann fragen, wie unabhängig ist diese Information? Man darf nicht vergessen, dieses Projekt ist seit einem Jahrzehnt umstritten. Also einerseits steht da sehr viel Informatives, aber das ist auch ein ziemliches Sammelsurium an Quellen, zusammengestellt worden ist. In erster Linie handelt es sich um eine enorme Fleißarbeit. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden. Dann wollte ich mich über den Autor schlau machen. Und wie das bei einem solchen Projekt ist, da gibt es dann viele Autoren und widerstrebende Meinungen und es gibt eine enorme Liste an Änderungen, auch gut. Und es gibt eine Diskussionsseite, auf der sich die Autoren austauschen. Da geht es dann bisweilen doch wiederum sehr hemdsärmlich zu. Bin dann an einer Stelle hängen geblieben, der Autor, der wohl am meisten zu diesem Wikipedia-Artikel beigetragen hat, der schreibt dann, das wird diskutiert auch über Quellen, das ist auch eigentlich eine schöne Sache, dass das gemacht wird, aber schreibt er über einen Fernsehbeitrag des ZDF aus der Sendereihe Frontal 21, ich zitiere jetzt einfach mal. Durch den F21-Beitrag bin ich nochmal auf den Begriff des Bundesrechnungshofes aufmerksam geworden. Ich habe dessen Kernaussagen zusammengefasst und werde sie in Kürze in den Beitrag einfließen lassen. Was den weiteren Beitrag von Frontal 21 angeht, handelt es sich um Thesen, die meines Erachtens nicht belastbar sind. Magazine wie Frontal 21 leben davon, Meinung zu machen und Populismus zu betreiben. An sachlichen Argumenten sind sie nicht interessiert. Umso schwieriger ist es für Wikipedia abzuwägen, was tatsächlich relevante Kritik ist und was unter kurzfristigem Populismus abgeschrieben werden kann. Da musste ich dann durchaus mal schlucken. Der Autor des Wikipedia-Beitrages ist ein Herr oder eine Frau, Big Buck 21. Der Autor ist nicht unbedingt bescheiden. Er hat offenbar schnell die Kernaussagen eines Bundesrechnungshofberichtes zusammengefasst. Nicht schlecht, das geht offenbar mal so nebenher. Und dann hat er in seinem Urteil auch, da ist er nicht gerade zurückhaltend. Er hält die Thesen des Beitrages für nicht belastbar, kann man machen, warum, sagt er leider nicht. Und dann behauptet er völlig unbekümmert, dass ein Magazin wie Frontal 21 nur Meinungsmache und Populismus an dem interessiert ist und sachlichen Argumenten, an dem sei es nicht interessiert. Das ist auch durchaus ein starkes Stück, unbedingt das Frontal 21 ein renommiertes Magazin ist. Man kann sich über die Machart durchaus streiten, klar. Aber immerhin hat dieser Fernsehbeitrag einen Autor mit einem richtigen Namen, den kann man auch finden. Er gehört zu einer Redaktion, die man auch finden kann. Dahinter steht dann eine größere Redaktion, die die Beiträge verantwortet. Dahinter gibt es ein Kontrollgremium, das durch einen Staatsvertrag legitimiert ist und die Arbeit dieses Senders überwacht. Wenn ich zum Beispiel einen Beitrag mache, dann gibt es einen abnehmenden Redakteur, also ich mache das Ding fertig, dann guckt er sich das an, ob das was taugt und dann darf es über den Sender gehen. Und normalerweise ist es auch so, wenn ich einen Beitrag mache, dann muss ich dahinter stehen können. Da beschwert sich mal die Bahn, dann beschwert sich ein Ministerium oder es beschweren sich mal Verbände der Gegner und dann muss ich mit Argumenten kontern können. Das heißt, ich muss auch in der Kommunikation drin sein und muss für das stehen, was ich da treibe. Bei Wikipedia ist es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wer Big Bug 21 ist. Man kann dann auf dieses Pseudonym klicken und dann stellt man fest, der Mensch hat 206 neue Artikel angelegt oder bearbeitet. Ganze Menge, fast alles zu Eisenbahnthemen. Auch schön. Das ist ein ungeheurer Wust, der hat mich dann weiter durchgeklickt. Man fragt sich, wie kann es sein, dass jemand anscheinend so ein enormes Wissen anhäufen kann? Über den Autor erfährt man unter anderem, dass er an der TU Dresden studiert, dass er Deppenapostrophe nicht schätzt und dass er Wikipedia-süchtig ist. Ich frage mich dann schon, was ist das wohl für ein junger Mensch, der offenbar nebenher an 206 Artikeln schreiben kann und sich in der Lage fühlt, sehr schnell relativ harsche Urteile zu fällen. Die fragen sich vielleicht, warum reite ich auf diesem Ding so rum? Es gibt eine ganze Menge Gründe. Ein ganz banaler ist mal, die Aufklärung wurde ganz maßgeblich von den Enzyklopädisten angeschoben. D'Alembert, Diderot haben die berühmte französische Enzyklopädie im 18. Jahrhundert begründet, an der Leute wie Voltaire und Rousseau mitgearbeitet haben. Das war die Intellektuelle Europas, die an einem Lexikon gearbeitet hat. Und zwar nicht irgendwelche Big Bugs. Einen mündigen Bürger kann es nur geben, wenn er über gesichertes Wissen verfügen kann. Darum geht es mir. Und ganz entscheidend ist, dass er auch weiß, wann er etwas nicht sicher weiß. Das Problem mit Wikipedia ist auch, dass es mittlerweile eine Art Monopolstellung aller Nachschlagewerke eingenommen hat. Renommierte Verlage haben angesichts dieser Konkurrenz eigene Projekte auch schon aufgegeben. Aber ein seriöses Lexikon hat eine Redaktion, die man finden kann. Es werden ausgewiesene Experten als Autoren gewonnen. Auch da sind Fehler und Tendenzen nicht ausgeschlossen. Aber gewisse Verlage verfügen über ein Renommee. Und man kann ihnen halbwegs vertrauen. Deshalb haben sie es. Es ist immer eine Vertrauensfrage zwischen einem Autor und einem Leser. Das heißt, auch wenn Sie eine Zeitung kaufen, Sie entscheiden sich ja, welche Sie nehmen. Die FAZ, die Bildzeitung, da steckt ja eine gewisse Grundhaltung, die ich als Konsument gegenüber dem Produkt habe, dahinter. Das heißt, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Das ist das ganz Entscheidende. Ich habe ungefähr eine Vorstellung davon, woher kommt das Zeug und kann ich dem vertrauen. Gerade weil der Mensch eben kein umfassendes Wissen haben kann, ist er darauf angewiesen, dass er sich auf das Wissen bei bestimmten Quellen verlassen kann. Es muss eine verlässliche Datengrundlage geben. Dazu gehört natürlich auch, dass der eine Auswahl an verschiedenen Quellen zugrunde liegt. Diese Quellen können auch durchaus in Konkurrenz stehen, aber sie stehen dann eben meist in einem wissenschaftlichen Diskurs. Auch ganz banalen Aspekt. Schon die Länge eines Lexikonartikels gibt mir einen Hinweis über die Relevanz des Themas. Das ist bei Wikipedia, da finden Sie teilweise Riesenriemen über relativ unwichtige Dinge. Also man kann es nicht einschätzen. Es ist einfach ein Berg, hat was Hübsches, aber es ist, hat nicht unbedingt die Autorität eines Lexikons, was tatsächlich den Anspruch hat, ein Wissen umfasst in bestimmten Grenzen darzustellen. Bei Wikipedia aber schreiben eben anonyme Menschen, deren Kenntnisstand ich nicht beurteilen kann. Es gibt auch keine Instanz, die prüft, ob jemand Recht hat oder nicht. Nein, sagen da die Verfechter von Wikipedia, jeder Artikel kann sofort von anderen bearbeitet werden, die es besser wissen, aber ich weiß eben nicht, ob der Bearbeiter es wirklich besser weiß. Hier beißt sich die Katze einfach in den Schwanz. Ich habe den Eindruck, dass Wikipedia, zumindest bei den Sachen, die ich angeklickt habe, dass es da oftmals diejenigen sind, die den Ton angeben, die meiste Zeit und die größte Penetranz haben. Es wird zwar immer von einer Demokratisierung des Wissens gesprochen, ich fürchte aber, es ist eher das Gegenteil der Fall. Ich will jetzt nicht behaupten, dass in Wikipedia überwiegend Unsinn steht, natürlich nicht. Es gibt darin unglaublich viel brauchbare Informationen, aber es gibt eben auch Unsinn. Und das macht es umso gefährlicher, denn wenn sehr gute Informationen direkt neben fragwürdiger Informationen stehen, dann habe ich ein Problem. Denn die ganze Online-Enzyklopädie kommt im Gestus des Wissens daher und vermittelt auch diesen Nimbus des Wissens. Deshalb, das gehört auch mit dazu, gehört zum Gestus. Für den Benutzer heißt das, er müsste eigentlich genauso viel wie die Autoren eines Artikels wissen, um beurteilen zu können, ob etwas brauchbar ist oder nicht. Aber genau das ist es, was einem ein Lexikon ja abnehmen soll. Also in gewisser Weise wird hier der Begriff des Wissens auch ad absurdum geführt. Ja, jetzt habe ich relativ viel über dieses Phänomen gesprochen, aber ich glaube, es ist halt ein, weil es so zwiespältig ist, weil es ein Phänomen ist, das man nicht in Bausch und Bogen ablehnen kann, was sehr viel Positives hat, was aber auch sehr viele Gefahren birgt. Deshalb habe ich genau dieses Beispiel auch genommen. Es ist eben auch ein Beispiel, an dem sich zeigen lässt, dass diese vollkommene Unübersichtlichkeit des Netzes auch unsere Fähigkeit, mündige Entscheidungen zu treffen, durchaus erschweren kann. Am Internet zeigt sich, wie eine Gesellschaft in Partikularinteressen zerfallen kann. Jeder findet sein eigenes Forum, jeder hat seine Nische, jeder kann sich in die eigene kleine Welt von Spezialinteressen zurückziehen. Und dabei kann auch jeder glauben, dass seine eigene Spezialwelt unendlich groß ist. Und es gibt auf dieser ganzen Welt ja Gleichgesinnte und die sind mit dem gleichen Eifer in ihrer kleinen Welt unterwegs. Ich sage nur Big Bug 21, der fast jeden Eisenbahntunnel Deutschlands persönlich unter die Lupe genommen zu haben scheint. Es wird offenbar das Gefühl vermittelt, auf einem bestimmten Gebiet ein Wissender zu sein. Dabei hat man es in der Regel aber nur mit einer Verengung und einer eigenen Sichtweise zu tun. Ich befürchte, Big Bug 21 hat einen Tunnelblick. Eine Gesellschaft mündiger Bürger lebt aber davon, dass sie ein möglichst breites gemeinsames Wissen hat, das als Basis für die demokratischen Entscheidungsprozesse dienen kann. Ein weiterer Aspekt des Internets ist dabei von Bedeutung, die Gesprächskultur. Es ist ganz erstaunlich, in welch unzivilisierter Weise da miteinander umgegangen wird. Nicht nur, dass die Menschen offenbar bereit sind, Persönlichstes von sich preiszugeben, auf der anderen Seite verleitet diese Anonymität Menschen dazu, sich in übelster Weise zu beschimpfen. Also ich habe jetzt auch mal nach dem neuen Fernseher geguckt und wenn man da auf Internetforen kommt, findet man auch seitenweise irgendwelche Verbalinjurien, aber relativ wenig brauchbare Informationen über diese Glotze, über die da geschrieben wird, also auch sehr seltsam. Aber das ist ein Kulturphänomen, wenn eine Diskursfähigkeit in einem immer relevanteren Medium aus dem Ruder läuft. Es ist eben dieses Phänomen der Distanz, immer dann, wenn sich Leute eben nicht in die Augen schauen müssen, gehen sie besonders rüde miteinander um. Es fängt dann bei Leserbriefen an, es geht über die einfach abgeschickte E-Mail und das führt eben zu diesen Schlammschlachten im Internetforen über die banalsten Dinge. Es ist eine Kultur der Rechthaberei, die sich da entwickelt. Recht hat der, der am längsten auf seiner Position beharrt, der immer sofort zurückpostet, der am penetrantesten seine Meinung seiner Internetgemeinde aufzwingt. Das ist kein neues Phänomen, die Rechthaberei gab es schon immer, doch es sind hier neue Formen geschaffen worden. Worauf ich gar nicht näher eingehen kann, ist, dass Meinungen immer öfter maschinell und vernetzt verbreitet und vernetzt werden. Es gibt die Macht der Suchmaschinen, die bestimmte Inhalte herausfiltern. Ich will das hier gar nicht weiter ausführen, das ist ein viel breiteres Thema. Doch der Punkt ist, dass das Internet zwar das globale Wissen vorgaukelt, aber doch eigentlich eine Lenkung und Verengung der eigenen Wahrnehmung begünstigt. Die eigene Nutzung in Verbindung mit maschinellen Prozessen der Verlinkung, des Vorschlagens von Seiten und von Produkten. Sie kennen das ja, der Kunde, der dieses Produkt gekauft hat, hat auch jene Produkte gekauft. Dies alles führt dazu, dass die Sicht auf die Welt immer stärker von außen gelenkt und verengt wird, während gleichzeitig die Erweiterung des Horizontes eben suggeriert wird. Ich habe ganz am Anfang davon gesprochen, dass die Idee des mündigen Bürgers aus der Aufklärung stammt. Im direkten Zusammenhang steht damit die Vorstellung, moralische Urteile ohne die Bevormundung des Staates oder der Kirche treffen zu können. Weiter ergibt sich eben daraus die Idee eines demokratischen Rechtsstaates, der auf der Mitwirkung dieses mündigen Bürgers fußt. All das hat sich in den westlichen Demokratien natürlich weitgehend verwirklicht. Aber ich habe auch gesagt, dass dieses System wahrscheinlich, zumindest nach meiner Ansicht, fragil ist. Zum einen sehen wir, dass eine internationale Finanzwelt sich ihren Profiten mehr widmet als dem Sinne für ein funktionierendes Gemeinwesen. Das andere ist, dass der Bürger sich immer weniger um das Funktionieren der Demokratie kümmert. Die Wahlbeteiligung sinkt immer weiter. Wir gucken nach Nordrhein-Westfalen, dort ist sie wieder gesunken. Obwohl man annehmen könnte, gerade bei einer Wahl, die sehr eng ist, sehr spannend sein könnte, wo tatsächlich eine einzelne Stimmung eine wirkliche Wirkung hat, also das Ergebnis ist ja jetzt auch hauchdünn, da sollte man meinen, dass die Leute zur Urne gehen. Das Gegenteil ist der Fall, es sind deutlich weniger als beim letzten Mal. Man könnte sagen, dass die große Verdrossenheit nur, wer nicht wählen geht, lässt andere wählen. Das ist der Grunddruckschluss beim Nichtwählen. Insofern ist die Fragestellung schon, ist es ein legitimer Ausdruck oder ist es lediglich ein Desinteresse? Man weiß es nicht, denn die Betreffenden haben sich natürlich nicht geäußert. Oder es ist auch gar nicht möglich, dass sie sich individuell dahingehend äußern, aber sie haben sich insofern geäußert, dass sie ihr demokratisches Recht nicht in Anspruch genommen haben. Es ist eben mittlerweile auch salonfähig zu sagen, ich interessiere mich nicht für Politik. Man kann einwenden, dass unsere Politiker auch immer schlechter werden, dass gelogen wird, stimmt alles und dass sie da oben ohnehin machen, was sie wollen. Das stimmt bis zum gewissen Grad. Einer der Hauptvorwürfe ist ein immer größerer Populismus, der in der Politik betrieben wird. Wir erinnern uns an Big Bug 21, da wirft es den Journalisten vor. Die Politiker, mit denen ich täglich zu tun habe, die sagen das auch. Die sehen das nur aus einer ganz anderen Warte. Die sagen, wenn ich nicht vollkommen populistisch argumentiere, erreiche ich keinen Mensch mehr. Ein komplexes Thema ist nicht mehr zu vermitteln. Sie kennen es aus eigener Erfahrung, die Föderalismuskommission 2, ein eminent wichtiges politisches Thema der vergangenen Jahre. Meine eigene Redaktion sagt da schon, oh Gott, das ist langweilig. Und ich kann davon ausgehen, wenn ich einen Beitrag darüber mache, dann wird sich der Zuschauer fragen, Föderer was und zapp weg. Das ist das Problem. Also wir haben auch, ich muss damit kämpfen, dass ich meine Beiträge immer mehr dem, ich würde nicht sagen Niveau, aber doch der Interesselage eines Zuschauers angleichen muss. Das heißt, es absenken, weil Quoten werden dann erreicht, wenn leider Gottes, das zeigen die Statistiken, je seichter es ist, desto höher sind die Quoten. Leider Gottes der Fall, dem haben sich die Sender beugen müssen, kann man nichts machen. Politiker sagen auch, naja, was soll ich denn tun? Ich muss eben mit populistischen Thesen kommen, sonst hört man nicht zu. Außerdem, das ist auch eine Erfahrung, die sich belegen lässt, wer zum Beispiel Negatives ankündigt, wie zum Beispiel Steuererhöhungen, verliert. Das ist so geschehen 2005. Frau Merkel hat eine 2%ige Mehrwertsteuererhöhung angekündigt. Die Umfragen waren wahnsinnig hoch und die knallten dann runter. Man kann relativ genau belegen, dass diese Aussage ihre Wirkung entfaltet hat. Gleichzeitig hat die SPD gesagt, naja, die Merkel-Steuer. Es gab eine große Koalition, rauskam dann 3% Mehrwertsteuer. Das ist dann auch nicht schön. In diesem Spannungsfeld steht man also. Das heißt, ein gewisses Desinteresse, weil auch eine Möglichkeit, sich anderweitig zu beschäftigen, da ist. Der Mensch wird nicht mehr so stark konfrontiert mit dem, was ein politisches Geschehen ist. Also je weniger, als es früher nur Zeitungen gab, ein bisschen Hörfunk, ein bisschen Fernsehen, war der Normalbürger einfach damit konfrontiert. Er konnte gewissen Kontexten gar nicht ausweichen. Das ist jetzt anders. Man sucht sich das, was einen interessiert, ist ja auch legitim. Aber es führt eben durchaus dazu, dass gewisse Themen, die durchaus relevant sind, nicht mehr von allen gebührend wahrgenommen werden. Ich denke, das ist durchaus auch eine Gefährdung für unsere Demokratie. Ich will nochmal zusammenfassen. Kant sprach davon, dass Aufklärung das Heraustreten aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit sei. Ich spitze einmal zu und sage, dass wir auf dem Weg sind, uns selbst verschuldet wieder in eine Unmündigkeit zu begeben. Die Gründe dafür sind Partikularisierung unserer Wahrnehmungswelten und ein schleichendes Desinteresse für die relevanten gesellschaftlichen Prozesse. Oder, um es mal populistisch zu formulieren, wir befinden uns in einer Vereinzelungs- und Verblödungsspirale. Aber ich will jetzt nochmal hoffnungsfroh schließen, dass naturgemäß mit Kant, aus seinem viel zitierten Aufsatz, sage ich zum Schluss, Kant zitierend, wenn denn nun gefragt wird, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter, so ist die Antwort nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Danke Ihnen. So, Sie haben noch ein bisschen Zeit, wenn Sie sich provoziert fühlen, was schön wäre. Ich stehe gern zu Fragen bereit. Es werde nicht sozusagen noch älter. Ja?
Wenn Sie jetzt dann zum Beispiel von einem öffentlichen rechtlichen Sender kommen, ich wundere das immer, da diese Sender ja die Verpflichtung zur politischen Bildung haben, dass die interessanten Sendungen eigentlich meistens erst ab 22 Uhr oder noch später laufen, zumindest zu einem sehr hohen Prozentsatz. Und um 20.15 Uhr läuft irgendein Schlagerstadel oder in aller Freundschaft Ärzte-Serie oder irgend sowas. Und da müsste man sich eigentlich die Nächte um die Ohren schlagen als Berufstätiger oder studierender Mensch, um die interessanten Sendungen sehen zu können. Und da frage ich mich immer, wieso öffentlich-rechtliche Sender so abhängig sind von der Quote, wenn sie doch immerhin Gebühren bekommen.
Kann ich gut nachvollziehen. Mich ärgert es manchmal auch. Aber es gibt da leider das Problem, ich habe es vorher geschildert, man kann zum Beispiel eine Gebühr auch nur dann rechtfertigen, wenn man die Gemeinschaft der Bevölkerung hinter sich hat. Wenn ich aber ein Programm mache, wo viele einfach sagen, ich gucke nur RTL, warum soll ich das bezahlen, dann muss ich irgendwann mal reagieren und sagen, ich muss auch für denjenigen ein Programm machen, der eben an sozusagen den höherwertigen Inhalten, so man das dann so formulieren kann, Interesse hat. Das ist das Problem. Also das ist ein Rechtfertigungsproblem, das ist ein Dilemma. Also im Prinzip, wenn Sie Chefredakteure fragen, die würden gerne das Politmagazin um 20.15 Uhr schalten und leider sind die Quoten dann runtergegangen und man muss sich wirklich fragen, können wir uns das leisten? Auf der anderen Seite, da gibt es das Internet, man kann diese Sendungen auch gerne zu anderen Zeitpunkten angucken und es gibt Arte, es gibt Dreisat, es gibt Phoenix, das heißt, man kann sich eigentlich rund um die Uhr informieren, was das Zeug hält. Also ich kann den ganzen Kram gar nicht angucken. Sie können heute auf Phoenix ganze Pressekonferenzen, Sie können Regierungserklärungen, alles in breitester Form angucken. Das heißt, es ist da, aber es wird nicht abgerufen. Also die Phoenix hat also eine kaum messbare Quote.
Das stimmt, das ist aber das Problem, dass der Mensch bequem ist. Und wenn man eben solche Spartensender wie Dreisat oder Arte anbietet, und daneben gibt es, ich weiß nicht, wie viele es sind, bestimmt 10 öffentlich-rechtliche Sender plus ARD und ZDF. auf Bayern und das wohlgemerkt in Bayern.
Ja. Supermagazin, ja.
Also da verstehe ich das nicht so ganz. Und wenn man eben davon ausgeht, der Mensch, der kann sich überall informieren, gleichzeitig ist er aber faul und bequem, dann müsste man eben, finde ich, dann abwechslungsreicheres Spektrum.
Also was Sie fordern letztendlich ist der, ein halbpädagogischer Auftrag, den diese öffentlich-rechtlichen Sender früher auch für sich in Anspruch genommen haben. Davon ist man aber weggegangen, weil man ja den mündigen Bürger hat. Das heißt, wer sind wir, um ihn zu bevormunden, um zu sagen, ihr müsst jetzt gefälligst das Politmagazin angucken, während der schöne Spielfilm halt sonst wann läuft. Und deshalb es ist es gar nicht mehr allein in der Hand derer, die das Programm gestalten, sondern eben auch in der Hand derer, die es anschauen. Die stimmen nämlich mit der Fernbedienung ab und sagen, ich will es nicht sehen. Das ist das große Problem. Ich bin durchaus mit Ihnen d'accord, wenn man sagt, etwas mehr Mut wäre förderlich. Mich ärgert auch vieles, aber ich spreche jetzt als Privatperson, kann aber nachvollziehen, warum man solche Entscheidungen getroffen hat. Ich finde sie nicht glücklich, aber es gibt nachvollziehbare Gründe dafür. Leider. Wobei die ja relativ früh dran sind. Sie sind ja noch in der Primetime drin, also Frontal 21 ist natürlich ein politisches Magazin, aber die haben sich in ihren Darstellungsformen durchaus ein populäres Gesicht gegeben, was ich auch nicht immer glücklich finde. Aber es ist die Methode, um am ehesten noch tatsächlich Zuschauer zu gewinnen. Das vorher erwähnte Magazin Quer ist ein gewisser Solitär, das ist ein fantastisches Magazin, bedient aber auch ein bisschen Nischenpublikum. Es ist sozusagen das Feigenblatt des Bayerischen Rundfunks, kann man jetzt einfach mal salopp so sagen. Ein grandioses politisches Magazin, moderiert von einem Kabarettisten. Das ist ein Solitär auch im Programm. Das leisten die sich da halt um die Zeit. Haben wir im Übrigen auch unser, es nennt sich landespolitisches Magazin zur Sache Baden-Württemberg. Gleichzeitig, ich muss zugeben, ich lande auch oft beim BR, aber das darf ich jetzt eigentlich gar nicht so recht sagen. Ja. Es gibt gewisse Refugien, ja. Ja. Ich glaube, wäre schön, es gibt immer auch dieses hübsche Buch, der Ehrliche ist immer der Dumme, das heißt, dass in der Lebenspraxis gewinnt den Vorteil ja oft derjenige, der sich grob asozial verhält, das heißt eigentlich die Prinzipien auf den Kopf stellt, ist aber ein erfolgreiches Handeln. Es hängt auch einfach mit einer moralischen Haltung zu tun. Ich glaube, das ist der Unterschied. Nein, bloß nicht. Ich glaube, umgekehrt. Also ich glaube, das war Kants Idee, dass es nicht um das grüne Männchen geht, das einen schützt, sondern es geht um den Bürger, der diesen Staat durch seine Mitwirkung gestaltet. Das ist die Idee. Ob sie einlösbar ist, weiß ich nicht. Aber Sie wollten auch nicht was?
Das wundert mich wieder vom Weg.
Ein bisschen mehr haben wir schon.
Ja, also bei der Bundestagswahl war es, glaube ich, eine Dreiviertelstunde und dann war das Thema erledigt. Und ja, finde ich, müsste man eigentlich den Bürgern auch klar machen, wenn man Staatsbürger ist, hat man auch eine Verpflichtung, an der Gemeinschaft teilzunehmen und sich zu informieren. Aber stattdessen hat die Politik diese merkwürdigen Sender ja gezielt eingeführt.
Also eingeführt wurden sie eigentlich von den Alliierten nach dem Muster der BBC bzw. im französischen Staatsrundfunk sozusagen, um das Deutungsmonopol dem Staat zu entreißen. Das ist eigentlich die Idee gewesen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja keiner, der direkt ein Staatsrundfunk ist, sondern eben das Gegenteil. Leider gibt es da auch Weiterungen, die das Ganze ein bisschen in Frage stellen. Aber im Prinzip ist eigentlich das, die Staatsferne das, was den Mehrwert für den Bürger geben soll. Weil bei der BBC zum Beispiel darf kein Regierungsmitglied drin sein. In Frankreich ist es anders. Wir haben jetzt zum Beispiel nach der Fusion eher einen Staatsvertrag nach französischem Vorbild, der eher den Staat noch mit drin hängen lässt. Aber im Prinzip geht es darum, das Monopol der Meinung in elektronischen Medien vom Staat wegzunehmen. Das war die Idee, um überhaupt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gründen, weil man erinnere sich an den Volksempfänger und an die Wirkung dieses letztendlich Propagandasenders, der vom Staat gesteuert war, der ja überhaupt erst auch die Durchschlagskraft der nationalsozialistischen Ideologie überhaupt möglich gemacht hat. Dieses wollte man vermeiden, das war die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und man wollte auch, deshalb gibt es ja auch Monopolgesetze, es darf nicht ein Verlag sämtliche Zeitungen besitzen. Also gewisse Verlagsfusionen waren nur mit Genehmigung nicht nur des Kartellamts zulässig, sondern da hat der Gesetzgeber drauf geguckt, ob da nicht ein Monopol entsteht. Also man ist sich schon der Problematik bewusst, dass durch Monopolstellungen im Informationsgewerbe negative Auswirkungen auf den Staat sich ergeben können. Deshalb hat man diese Öffentlich-Rechtlichen. Es ist natürlich auch ein Ausdruck des föderalen Systems, warum es die vielen Landessender gibt. Das war die Idee, dass diese landespolitischen Inhalte durch diese Sender auch transportiert werden können. Also das ist der Gedanke, der dahinter steckt.
Also,
auch manchmal sind die recht merkwürdig, also ich kenne gut genug.
Also ich bin absoluter Befürworter der öffentlich-rechtlichen und wundere mich manchmal über eben diese Programmzusammenstellung oder den Einfluss eines Herrn Kochs beim ZDF. Ansonsten bin ich absolut
für. Ja. Ich meine, ein ganz kurioses Phänomen gab es, Sat.1 wurde ja von Herrn Kirch ins Leben gerufen, das war ein Dutzfreund, das ist immer noch von Herrn Kohl. Und als dieser Sender auf Sendung ging, wurde sehr schnell eine Sendereihe eingeführt, die hieß Zur Sache Kanzler. Moderiert wurde sie von Heinz-Klaus Mertes, der vorher beim Bayerischen Rundfunk war und ging dann zu Sat.1. Und dann gab es diese Sendung, lief glaube ich allmonatlich und dann kam eben Herr Kohl zu Herrn Mertes und hat da über Gott und die Welt und insbesondere über sein politisches Wirken gesprochen. Da passierte was ganz Eigenartiges, denn das ist ein Privatfernsehsender, der finanziert sich über Werbung und es wollte keiner Werbung schalten in dieser Sendung. Und dann ist sie nach relativ kurzer Zeit sang- und klanglos eingeschlafen. Also so brutal kann auch das private Fernsehen zu ihren eigentlich Gründern sein. Denn es war ein politischer Wille, der dieses duale System ermöglicht hat, ist ja auch legitim, also wenn es die Möglichkeiten, es war ja auch früher eine Frage der technischen Möglichkeiten, als Fernsehen finanzierbar wurde für andere, muss man sich schon fragen, ob es nicht auch legitim ist, dass jeder auf Sender gehen kann, solange es eine Ausgewogenheit in der Berichterstattung gibt, also dass es nicht nur seichtes Zeug gibt oder man könnte sich auch vorstellen, dass da radikale Inhalte verbreitet werden. Also das ist ja auch denkbar bei einem Sender. Jetzt gibt es nur radikale Verkaufssender für Gurkenhobel, aber das ist politisch nicht relevant. Nicht sehr.
Ich würde auch vielleicht die Frage noch darauf zu antworten, man kann es ja ganz überspitzt formulieren und sagen, wenn so viele
Ja gut, es ist ja auch, das Churchill sagte ja auch mal, er hält die Demokratie für ein sehr, sehr schlechtes System. Das Problem sei nur, ihm falle kein besseres ein. Ich glaube, damit kommt man dem Ganzen recht nahe. Also die Demokratie lebt davon, dass jeder abstimmen darf, auch wenn er sich keine Gedanken gemacht hat. Und es muss auch so sein, sonst geht es nicht. Es wäre nur schön, wenn die Leute sich Gedanken gemacht hätten, auch wenn sie eine Entscheidung treffen, die mir persönlich vielleicht nicht gefallen mag, aber dann haben sie doch wenigstens eine getroffen und dann hoffentlich auch mit irgendeiner Form von Begründung. Das wäre zumindest das Ideal einer Demokratie, dass jeder sich seiner Meinung äußert. Ich meine, man kann dann weitergehen, inwiefern ist dann eine plebiszitäre Demokratie, also mit Volksentscheiden und so weiter, möglich und nötig, müsste man da mehr haben. Das ist ja auch eine Forderung, die von vielen aufgestellt wird. Eine Politikverdrossenheit entsteht dadurch, dass der Bürger nicht mehr die Auswirkungen seines politischen Handelns abgebildet sieht. Also er macht alle 4 Jahre ein Kreuzchen und das war's dann. Nur man darf halt umgekehrt nicht daraus schließen, wenn das Kreuzchen nicht viel nützt, dann mache ich es erst gar nicht mehr. Weil das ist dann wirklich, dann überlässt man das Handeln allen anderen. Also das heißt, es ist ein Zwiespalt und ich denke, es geht, das ist vielleicht auch das die Quintessenz aus dem, was ich sagen will, es geht um eine Haltung, die man hat. Es geht um die Haltung, interessiere ich mich dafür oder nicht? Es ist die Haltung, muss man sich dafür interessieren oder nicht? Ich denke, da manifestiert sich der mündige Bürger, indem er einfach eine Haltung dazu entwickelt, wie gehe ich mit meiner Gesellschaft um. Das kann dann auch darin bestehen, dass er sagt, nö, ich gehe nicht wählen. Wenn er es begründen kann, gut, gefällt mir vielleicht nicht, aber es ist legitim. Aber ich denke, man sollte sich zumindest bewusst zu seinem demokratischen Rechtsstaat verhalten, in welcher Weise auch immer. Ja, halt, ja. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Nur das Problem bei dieser Haltung ist, was ist die Alternative? Also ich habe nur die Politiker, die da sind. Und wer hält es dann die ganze Zeit am Laufen? Also ich halte es für eine gefährliche Denkungsart, weil sie im Prinzip nur in der Negation besteht. Weil sie das Problem aufwirft, dass diejenigen, und im kommunalen Bereich haben sämtliche Parteien riesige Schwierigkeiten, überhaupt noch irgendjemanden zu finden, der das macht. Er kriegt ja auch kein Geld dafür, eine gewisse Aufwandsentschädigung. Aber was Leute auf sich nehmen, auch auf niedrigster politischer Ebene, an Freizeit, auch an persönlichen Anfeindungen, da überlegen sich schon viele, engagieren sie sich gesellschaftlich noch, was ich auch nachvollziehen kann. Sie wollten auch nochmal?
Ja, also ich wollte da dagegen sprechen, so wie Sie eigentlich. Also ich bin der Meinung, diese Politikverdrossenheit kommt vielleicht zu einem gewissen Grad auch von Personen, also durch Personen verursacht, wie Frau Ypsilanti. Denn da geht es ja weniger darum, ob sie jetzt mit einer bestimmten Partei koalieren oder nicht, sondern darum, dass sie vorher etwas sagen und das dann nachher auch tun sollten.
Also ich meine, Kant formuliert es ja auch schon. Er glaubt, dass die Unmündigkeit bei vielen auch auf einer gewissen Faulheit beruht. Das ist natürlich auch starker Tobak, der da formuliert. Aber ich denke schon, es geht um eine Anstrengung. Es ist nichts, was von alleine passiert. Und ich glaube auch, dass einem die jetzige politische Wirklichkeit eine ganze Menge abverlangt, wenn man sich dafür dann auch noch anstrengt und in diesem System was wird. Also ich habe mich auch gefragt, wollte ich in so einer Partei, und ich sehe das ja beim gesamten Spektrum, wie die Leute miteinander umgehen, wie das um Posten geht, wie auch man mit Haut und Haar da drin steckt. Also ich habe ein großes Verständnis für die Egomanen da drin, denn ich kann mir gar nicht anders vorstellen, denn als Egomane in sowas überhaupt überleben zu können. Die Wahrnehmung ist schon da, die nehmen es extrem wahr. Sie wollten auch noch was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, ich denke auch, dass die Leute eher nicht zur Wahl gehen, um sagen zu können, sie finden es nicht gut, was die Politiker schlecht machen, die, wenn sie zur Wahl gehen würden und sagen würden, sie finden es nicht gut, was wir nicht hinkriegen.
Nur die Wahlbeteiligungen sinken ja nicht erst seit gestern, das ist ja ein jahrelanger Prozess, nur was bewirkt es? Es bewirkt eigentlich nur, dass die Abstimmung von denjenigen getroffen wird, die halt hingehen. Und das weiß ich nicht, ob das im Interesse derer liegen kann, die nicht hingehen, weil die lassen einfach andere über sich abstimmen. Und das halte ich für ein Problem. Sie haben natürlich Verantwortung, weil nicht handeln ist handeln. Also sobald man eine Wahlmöglichkeit hat, hat man für beide Optionen eine Verantwortung. Ob ich was tue oder nicht, ist irrelevant. Man hat etwas gemacht. Im Zweifelsfall eben nichts. Aber wir wollten auch noch was.
Wie erklären Sie sich, dass in den Parteien keine jungen Leute mehr zu finden sind? Also ich bin auch immer nicht Mitglied einer Partei, aber ich bin immer wieder bei Veranstaltungen verschiedener Parteien und sehe immer, dass ich da einer von sehr wenigen Leuten in meinem Alter bin. Und die meisten anderen sind deutlich über 50 oder 60.
Tja, schwierig. Also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass allgemein, ich denke, dieser Begriff Politikverdrossenheit, der stimmt, den gibt es einfach. Also das heißt, die Motivation von Leuten ist nicht mehr da. Man kann auch wenig mehr Rippen verdienen mit politischem Handeln. Also viele sagen, in Gemeinderäten hocken Irrsinnige und Leute, die ein ziemliches massives Interesse an der Politik haben. Meistens sind es Bauunternehmen oder Architekten, da geht es schlicht und einfach um Kohle. Also das ist das Problem, es sind Wichtigtuer und Leute mit Interessen. Das ist jetzt etwas überspitzt formuliert, aber leider setzt es sich oft so zusammen. Es ist auch wenig positive Rückmeldung, die Leute kriegen, die in der Partei haben. Sie werden, also ich habe auch Leute, Politiker besucht an ihren Ständen, was die sich anhören müssen. Ob sie dafür was können oder nicht für bestimmte politische Entscheidungen, ist denjenigen, die da angehen, relativ wurscht. Also ich hätte das dicke Fell nicht, muss ich sagen. Also ich habe allen Respekt vor Leuten, die sich das antun. Und da sind dann natürlich auch ein bisschen komische Typen gelegentlich dabei. Also da fragt man sich schon, wer da alles rumturmt in diesen Landtagen. Aber man darf sich nicht wundern aufgrund der Umstände, die im Moment herrschen, aufgrund derer sie da reinkommen.
Aber ich denke auch, also, was auch, also, was tatsächlich ist, meiner Meinung nach, sind eine größere Gradation, die wir haben, also sprich Demokratie und Freiheit. Das muss sich besser kommunizieren werden, der Gesellschaft und Staat und von den Institutionen, dass man das Werk ist.
berufen. Gut. Wenn keine Fragen mehr sind, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und danke Ihnen recht herzlich fürs Kommen.